Wenn Jesus gesprochen hat, so haben es die Jünger überliefert, die Apostel, dann hat er einen Satz öfter mal gesagt: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das, was er damit gemeint hat, ist, dass du und ich, dass wir von Gott die Fähigkeit bekommen haben, Gottes Wort aufzunehmen, Gott zu hören. Er spricht, er kommuniziert mit uns. Aber du kannst die Ohren, die du hast, gebrauchen, oder du kannst sie auch nicht gebrauchen. Du hast die Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, wie du hörst. Und Jesus hat dieses Wort zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dem Gleichnis von den vier verschiedenen Feldern benutzt, wo das Wort Gottes als ein Same bezeichnet wird, der von einem Sämann ausgesät wird. Und der Same ist immer derselbe. Aber die Arten von Felder, worauf es fällt, das ist unterschiedlich. Und das ist deine Entscheidung, sagt Jesus. Was für eine Art von Feld du sein willst. Willst du das Wort Gottes in dich aufnehmen, sodass es Frucht bringt? Oder willst du dein Herz hart machen dagegen? Du kannst selbst entscheiden, ob du dich für Gott und sein Wort, für seine Kommunikation, das, was er dir zu sagen hat, ob du dich dafür öffnest oder ob du dich verschließt. Du kannst selber entscheiden, ob du anderen Dingen in deinem Leben, und Jesus spricht von Sorgen, von Lebenssorgen, von Ängsten, er spricht aber auch von Begierden, von den Dingen dieser Welt, die einem so begehrenswert erscheinen. Ob du diesen Dingen Raum gibst in deinem Leben oder ob du das rauspackst, um dem Wort Gottes, der Kommunikation Gottes, der Gemeinschaft mit Gott und dem, was er dir zu sagen hat, ob du dem Raum gibst in deinem Leben. Du entscheidest. Du entscheidest, wie du heute hier aus diesem Gottesdienst rausgehst. Du entscheidest, was mit dem geschieht, was ich hier vorlese, in deinem Leben. Wer ein Ohr hat, wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus, sagt Gott selbst durch Jesus, seinen Sohn. Und so beginnt auch die Stelle, die wir jetzt lesen wollen in Jesaja, Kapitel 28, Vers 14. Und es geht um diese Kommunikation in diesem Kapitel, um die Kommunikation Gottes, wie er sich mitteilt durch ein schwaches Gefäß. Ein Mensch, der selber von sich sagt, ich bin ein Mensch in einem Volk von unreinen Lippen und habe selber unreine Lippen. Ein ganz normaler Mensch, den Gott aber berufen hat und gesagt hat, du sollst dem Volk Israel meine Worte sagen. Und wir haben das schon gesehen vor 2 Wochen. Es sind Spötter aufgetreten. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr davon hören, worum es hier eigentlich geht. Die Jesajas Verkündigung ins Lächerliche ziehen. Die ihre Herzen verschlossen haben, verhärtet haben gegen das Wort Gottes. So dass es abprallt. Deswegen sagt Jesaja jetzt hier in Vers 14, Kapitel 28, darum hört das Wort des Herrn. Und dieses Wort hören hat 2 Bedeutungen. Es bedeutet akustisch wahrnehmen Na, man kann ja seine Ohren tatsächlich auch verschließen, so wie man seine Augen schließen kann. Aber dieses Wort hören bedeutet auch, oder es steht im Zusammenhang mit dem Wort gehorchen. Horchen, gehorchen. Das heißt, auf das Wort reagieren, dem Wort folgen. Also ist hier nicht nur gesagt, so hört jetzt mal zu, sondern nehmt das Wort ernst, nehmt es in euch auf, lasst euch davon bewegen. Das ist eure Entscheidung. Und er spricht hier zu, er sagt, ihr Männer der Prahlerei oder andere übersetzen, ihr Spötter. Und das hat ja sehr viel miteinander zu tun. Derjenige, der spottet, der erhebt sich über den er spottet oder über das, was er spöttisch, auf das er spöttisch herabsieht. Es ist der Hochmut des Menschen, der Hochmut auch sogar des Volkes, im Volk Gottes selbst, in diesem Volk, was in den Psalmen bekennt, wir haben nicht uns selbst gemacht, sondern du hast uns gemacht. Du bist unser Hirte, wir sind die Schafe deiner Weide, Lob und Dank sei dir, dieses Volk. Ja, auch dort finden wir Spötter und gerade unter denen, die herrschen. Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Gerade die, die eine hohe Position haben, sind schnell in der Versuchung auch von oben herab zu schauen auf die, die sie beherrschen. Jesus hat gesagt, in der Welt ist es so, die Regenten, die Könige, diejenigen, die Macht haben, sie beherrschen ihre Völker, die Menschen, über die sie herrschen, mit Gewalt. Sie drücken sie nieder. Sie schauen herab. Sie spotten. Gerade Menschen, die in hohen Positionen sind, stehen in der Gefahr, andere Menschen zu verachten. Und hier in diesem Fall geht es aber noch um mehr. Es geht darum, dass Jesaja von Gott berufen Worte ausspricht, ja, die Worte Gottes und damit sein Wort über dem steht, über den Beherrschern, über den Königen, über den Mächtigen. Gott hatte Mose in seinem Wort gesagt, wenn ihr mal einen König haben solltet in eurem Volk, dann soll dieser König täglich im Gesetz des Herrn forschen, lesen. Er soll sich dem Recht der Gerechtigkeit Gottes, dem Wort Gottes, er soll sich Gott unterordnen, unterstellen. Er steht nicht darüber. Wie ist es bei uns? Wer regiert und herrscht eigentlich bei uns in unserem Land? Wir leben ja in einem aufgeklärten westlichen, einer westlichen Demokratie. Und alle Gewalt in diesem Land geht vom Volke aus. Du und ich, wir regieren. Wir sind die Beherrscher. Und die Maxime, die unser Leben bestimmt, die uns gepredigt wird, die uns in den Schulen beigebracht wird, die in den Medien uns vermittelt wird, überall wird dir und mir gesagt, ja, das Wichtigste ist deine persönliche individuelle Freiheit, dass du der König deines Lebens bist. Keiner soll über dich herrschen, keiner soll über dich regieren. Du selbst sollst es tun. Deswegen ist dieses Wort tatsächlich auch an dich und mich gerichtet. Gott sagt, Ja, ich habe den Menschen geschaffen, ich habe dich geschaffen als mein Ebenbild, damit du in dieser Welt regierst. Der Mensch soll regieren, aber nicht losgelöst von Gott, sondern unter der Herrschaft Gottes. Und das ist das, was Jesus verkündet hat, das Reich Gottes. Die Königsherrschaft Gottes, das ist das, was wir gesungen haben. Regier in mir. Darum geht es. Lasse ich es zu, dass Gott Herr ist, dass Gott regiert? Das entscheidet sich daran, wie ich auf sein Wort reagiere. Wenn er zu mir spricht, wie reagiere ich dann? Mache ich mein Herz hart, lasse ich es abprallen an mir? Oder lasse ich mich davon bewegen? Lasse ich es zu, dass andere Dinge in meinem Leben wichtiger sind als sein Wort? Oder stelle ich sein Wort da drüber? Das Wort, was er zu mir gesprochen hat, das Wort, was er zu mir spricht. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Männer der Prahlerei, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Seine Botschaft richtet sich hier ja an seine Volksgenossen direkt um ihn herum, an die, die in Jerusalem sind. Denn ihr sagt, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Scheol einen Vertrag gemacht. Wenn die einherflutende Geißel hindurchfährt, wird sie uns nicht erreichen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und den Trug uns geborgen. Die Beherrscher, die Mächtigen in dieser Stadt, die Mächtigen auch in unserer Welt, die Reichen, sie sehen das Unglück kommen. Und sie machen solche verrückten Sachen wie, lass uns mal irgendwie Geld und Zeit investieren und Know-how in die Möglichkeit, vielleicht auf den Mars zu entkommen. Das wird nicht für uns alle möglich sein, aber für die, die es haben, ne? Vielleicht ist das eine Möglichkeit, dieser Katastrophe, die auf uns zukommt, dieser Weltkatastrophe zu entfliehen. Na, man schmunzelt dabei vielleicht, aber es gibt wirklich solche Menschen auf dieser Erde, die die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten haben und die tatsächlich so denken. Das ist der Wahnsinn. Na, oder man baut sich irgendwelche tief unter der Erde gelegenen, groß ausgebauten Bunker, die man luxusmäßig voll ausstattet mit allem, ne, und mit ordentlich viel Nahrungsmittel, ne, vollstopft und so weiter. Hauptsache, ne, wir sind gerettet. Wenn die Geißel über diese Erde hinwegfegt, die ganzen Plagen, von der ja auch Jesus geredet hat, dass sie kommen werden. Wir sind dann sicher. Wir haben einen Bund geschlossen mit dem Tod, mit dem Totenreich. Uns wird es nicht treffen. Ja, und wenn uns dann tatsächlich wir es nicht verhindern können, dass unser Leib stirbt, dann lassen wir uns einfrieren und hoffen und glauben daran, dass in zukünftigen Zeiten Wissenschaftler die Fähigkeit haben, uns wieder zu beleben. Das klingt alles so verrückt, oder? Aber es ist die Realität, das, was Jesaja hier prophezeit, es ist genau das, was wir sehen, auch in unserer Zeit. Es war schon immer so und das ist heute umso mehr bei allen technischen Möglichkeiten und finanziellen Möglichkeiten, die manche Menschen so haben. Aber Gott offenbart in seinem Wort, dass es völliger Schwachsinn ist. Dass es nicht eintreffen wird, weil du kannst keinen Bund mit dem Tod machen. Du kannst keinen Bund mit dem Tod machen. Ich werde schon irgendwie davonkommen. Eine Form des Bundes mit dem Tod, den Menschen heutzutage machen, ist, dass sie sagen, ja, der Tod ist eigentlich nichts Schlimmes. Ich bin dann einfach nicht mehr da. Das ist ihre Art des Bundes mit dem Tod. Solange ich lebe, genieße ich das Leben und dann, wenn es dann vorbei ist, dann ist es vorbei und dann dann ist es halt vorbei. Fertig. Aber das ist nicht so. Gott sagt etwas anderes. Hebräer 9, Vers 27 sagt er, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Und dann kommt noch was. Das Gericht. Dann wirst du vor deinen Schöpfer treten. Ja, glaube ich nicht. Okay, gut. Wenn du dein Herz hart machen willst gegen das Wort Gottes, ist es deine Freiheit. Aber du wirst vor Gott nicht sagen können, ich bin nicht gewarnt worden. Das kannst du nicht sagen. Das, was ich hier sage, ist nicht mein Wort. Das sind nicht meine Philosophien. Habe ich mir nicht ausgedacht. Es ist das Wort Gottes, was ich weitergebe. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, dann kommt das Gericht. Bist du auf diesen Tag vorbereitet? Er kann heute kommen. Heute könntest du sterben und dann vor deinem Schöpfer stehen. Ob du jung bist oder alt. Es gibt eine wunderbare, herrliche Botschaft, die wir verkünden dürfen. Weil Gott warnt uns nicht nur, sondern er schafft einen Ausweg. Er sagt, ich möchte nicht, dass einer von diesen wunderbaren, herrlichen Geschöpfen, die hier versammelt sind, alle von diesen Menschen, die auf diesem ganzen Planeten sind, ich möchte nicht, dass einer verloren geht. Ich möchte, dass sie alle, die herrlich, meine Herrlichkeit teilhaben können. Deswegen habe ich einen Weg geschaffen, wie sie durch das Gericht kommen. Ich habe meinen Sohn gesandt. Und dieser Sohn, Jesus Christus, er hat gesagt, wer an mich glaubt, wird nicht ins Gericht kommen. Da ist Freispruch. Wenn du an Jesus glaubst, der der einzig wahre, der einzig gerechte ist, der für dich sein Leben gegeben hat, der sich hingegeben hat in der Liebe Gottes, seinem Vater treu geblieben ist bis zum letzten Atemzug und der sein Leben eingesetzt hat als Schuldopfer für dich. Er sagt, hier, ich gebe dir meine Gerechtigkeit, gib mir deine Ungerechtigkeit, dein Versagen, dein Zu-Kurz-Kommen, dein Mangel an Liebe, deine Selbstsucht, deine Habgier, deine sexuelle Unmoral, alles, gib es mir. Ich schenke dir meine Gerechtigkeit. Heute ist der Tag des Heils. Du darfst tauschen heute. Was hast du? Was bringst du mit? Ein Leben voller Ungerechtigkeit, voller Versagen, ein Leben voll Schuld. Und Jesus sagt, komm, gib's her, ich nehm's gerne. Ich schenke dir meine Gerechtigkeit. Und du wirst nicht ins Gericht kommen. Und dieser Tag des Todes verliert all seinen Schrecken. Warum? Weil es ein Nachhausekommen ist für alle seine Kinder. Weil er kein Gericht wartet, sondern Gnade. Sehnst du dich nach dem gnädigen Gott? Möchtest du einen gnädigen Gott haben? Dann nimm ihn an, in Jesus Christus. Nimm ihn auf. Mach dein Herz weit. Lass ihn regieren in deinem Leben. Er sagt, das ist mein Bund. Und das ist, wisst ihr, das ist das Gegenteil von dem Bund, den wir selber schließen. Wir machen uns was vor. Wir schließen einen Bund auf unsere Art und Weise und versuchen uns irgendwie unser Leben einzurichten. Ich werde schon irgendwie klarkommen. Ich krieg das schon irgendwie hin. Ich baue mir mein Leben. Das ist mein Bund mit dem Tod. Aber Gott sagt, ich habe einen Bund, den möchte ich mit dir schließen. Das ist mein Bund, mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen, das Blut des neuen Bundes. Es ist für dich und für mich, für uns. Jesus für uns. Wir gehen weiter, Vers 16. Darum so spricht der Herr, Herr, Jahwe, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt oder wer an ihn glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Gott sagt, das ist das, was ich tue. Das ist mein Bund. Ich lege diesen Eckstein. Ich lege den Grundstein für etwas ganz Neues. Und das ist ein bewährter Stein. Ein Stein, auf den du bauen kannst, der sich bewahrheitet hat, der sich bewährt hat. Er ist ein kostbarer Stein. Wertvoll. Unfassbar wertvoll. Er ist fest, felsenfest. Auf ihn kannst du wirklich dein Leben bauen. Was ist das für ein Eckstein? Was ist das für ein Stein, von dem hier die Rede ist? Wir lesen diese Verse zitiert bei dem Apostel Petrus, der Fischer, der Simon, den Jesus gerufen hat und gesagt hat, hey, du Fischer, ich möchte dich zum Menschenfischer machen, komm zu mir, folge mir, gehe mit mir. Ich will dich zum Menschenfischer machen. Ein Fischer, der keine große religiöse Bildung hatte, der seine Bibel wahrscheinlich nicht so gut kannte. Er kannte das Einmaleins des Fischens, ja, das kannte er gut. Aber seine Bibel, naja. Aber wenn du seine Briefe liest, die sind so voll mit Wort Gottes. Da ist in ihm etwas aufgegangen, sein Herz ist aufgegangen für das Wirken des Heiligen Geistes, sodass er die Worte Gottes als wertvoll erachtet hat und in sich aufgenommen hat. Und dass er im Grunde schreibt er ein Wort Gottes nach dem anderen, ohne dass er zitiert. Das ist seine eigene Sprache geworden. Und so schreibt er in 1. Petrus 2, Vers 1, damit fangen wir an. 1. Petrus 2, Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Hungrig sein wie ein Neugeborenes. Wir haben hier Familien mit kleinen Kindern, mit Babys. Guckt euch um, wenn ihr keine Ahnung habt von Babys, dann seht ihr das, ne? Wenn die Hunger haben, dann geht aber der Rabatz los, ne? Ich will meine Milch! Begierig nach der Milch. Warum? Weil sie geschmeckt haben. Am Anfang haben sie nur geschrien, weil sie Hunger hatten. Sie wussten aber nicht, wie das geht mit, ne? Und das ist erstmal mühsam. Erstmal das Kind, ne, in den ersten Momenten des Lebens dahin zu führen. Aber dann kommen die Saugreflexe. Das ist alles angelegt. Und dann, ja, und dann merkt man, ja, das tut mir gut. Und dann rein mit der Milch. Wenn du wirklich geschmeckt hast, dass der Herr gütig ist, wenn du ihn kennengelernt hast, dann weißt du, dieses Wort, was wir lesen, das ist das, was deine Seele braucht. Wie Jesus gesagt hat, in dem größten Mangel, in den er körperlich jemals gekommen ist, vielleicht sogar noch heftiger als am Kreuz, ähnlich, auf eine andere Weise, 40 Tage gefastet, total ausgehungert. Weiß nicht, ob er noch ein, zwei Tage länger ausgehalten hätte und dann, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bis zum Extrem. Und was sagt er? Dem Widersacher, der ihn versucht zu trennen von seinem Vater, was sagt er? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes ausgeht. Das ist meine Speise, das ist das, was mich stark macht. Hast du geschmeckt, dass der Herr gütig ist? Hast du das Wort Gottes schon mal geschmeckt? Dann lass es sich entfalten, diese gute Begierde. Es gibt nicht nur böse Begierde, es gibt auch gute Begierde. Es gibt ein gutes Begehren. Ich will Gott mehr kennenlernen. Ich möchte von Gott hören. Ich möchte Wegweisung von ihm empfangen. Ich möchte Kraft von ihm empfangen aus seinem Wort, was er zu mir sagt. Ich will es hören. Ich will mein Herz aufmachen für sein Wort, weil er ist gut. Und es ist wie Milch für ein neugeborenes Baby. Es ist Milch, die mich stärkt, die mich wachsen lässt. Wie Jesus gesagt hat, die Wahrheit wird euch freimachen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Das ist Rettung, es ist Heil. In diesem Wort ist Rettung und Heil. Wie Paulus sagt, bleibe bei dem, was du gelernt hast, denn du weißt, von wem du gelernt hast und dass du die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung, die in Christus Jesus ist, in dem König Jesus. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass dieser Hunger, diese Sehnsucht, ihn mehr kennenzulernen, mehr von ihm zu hören, mehr von ihm zu empfangen, von ihm gestärkt zu werden, dass das alles andere, was dem entgegensteht, ja, das müssen wir zur Seite packen, das müssen wir ablegen. Bosheit, das Böse in unserem Leben. Und wisst ihr, Bosheit, keiner von uns würde sagen, ja, ich bin wirklich ein boshafter Mensch. Bösartigkeit. Ja, vielleicht mag es den einen oder anderen geben, der sagt, ja, bevor ich mich zu Jesus bekehrt habe, da war ich wirklich böse drauf. Ich finde es interessant, dass Jesus sagt, als er seine Jünger lehrte, die er berufen hatte, die mit ihm gekommen waren, die mit ihm gezogen waren, ja, die guten Jungs, ne? Und Mädels. Was sagt er zu ihnen? Bittet, so wird euch gegeben. Er ermutigt uns zum Gebet. Kommt zu eurem Vater im Himmel, der gibt euch so gerne. Und er sagt, welcher unter euch, der Vater ist, würde seinem Kind, das ihn um ein Brot bittet, einen Stein geben? Wieder Satan. Macht doch keiner. Letztens ist mir das aufgefallen, ist es mir richtig nochmal so ins Auge gesprungen. Wisst ihr, ich habe das so oft gelesen und das ist immer wieder mit dem Wort Gottes. Du findest immer wieder was Neues. Gott zeigt dir immer wieder was Neues oder er vertieft deinen Blick. Was sagt Jesus da? Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen geben, Gutes geben, die ihn darum bitten? Weil Gott gut ist, gibt er gerne Gutes. Aber was sagt er über uns? Über seine Jünger. Er sagt, ihr, die ihr böse seid. So mancher von uns wäre bei so einer Predigt vielleicht aufgestanden und hätte gesagt, also Jesus, das ist jetzt mal ein bisschen übertrieben, oder? Böse. Nein, er sagt ja genau das. Obwohl wir böse sind, können wir Gutes tun und tun es auch. Nur weil wir etwas Gutes tun, heißt das nicht, dass wir gut sind. Legt ab alle Bosheit, alles Böse, legt es ab. Das ist die alte Natur, Geschwister, die alte gottlose Natur, die alte sündhafte Natur, die wir von Adam und Eva ererbt haben. Dieser Widerstand gegen das Gute. Weil es unserem Ich entgegensteht. Da, wo das Gute mir nützt, da bin ich immer gerne für das Gute zu haben. Aber wo es mich was kostet, wo es mir wehtut, da habe ich doch meine Probleme mit dem Guten. Da habe ich meine Grenzen. Paulus sagt in Römer 12, am Ende des Kapitels, sagt er der Gemeinde, überwindet das Böse mit dem Guten. Paulus spricht davon, dass wir auch als Christen, als neugeborene Christen, als neugeborene Babys, ist in uns immer noch das Fleisch, die Fähigkeit, die Möglichkeit dazu, zu sündigen, im alten Trott, im alten Leben weiterzumachen, so wie ich halt war ohne Christus, ohne meinen König, der mich regierte. Oh, in dem Zustand, wo ich die Herrschaft Gottes in meinem Leben abgelehnt habe. Das ist immer noch da. Und was sagt Gott? Legt es ab. Legt es ab. Das hört sich so einfach an. Und ja, wenn du aus dem Geist geboren bist, wenn du Gottes Kind geworden bist, wenn du seinen Geist empfangen hast, dann hast du eine Kraft in dir, die dich befähigt dazu, das abzulegen. Das Böse mit dem Guten zu überwinden, denn du hast eine Kraft empfangen, die stärker ist. Christus in dir, der Heilige Geist, ist stärker als die alte, boshafte, böse Natur in dir, der Sünder. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und das ist das, was ich sozusagen, ja, womit ich überwinde. Ich überwinde das Böse mit dem Guten. Ich überwinde mein Fleisch durch den Heiligen Geist, der mir gegeben ist. Ich überwinde Angst und Sorge durch den Glauben, durch das Vertrauen in Gott. Wie David sagt, sei ruhig, meine Seele, vertraue auf den Herrn. Ich überwinde durch die Kraft des Heiligen Geistes im Glauben an Jesus. Ich überwinde die Resignation, die hochkommt in mir, durch die Hoffnung, die der Heilige Geist mir gegeben hat, die der Heilige Geist mir gibt. Ich überwinde das Böse mit dem Guten. Ich überwinde den Stolz in mir durch die wahre Demut Christi. Weil ich weiß, dass mein Stolz am Ende nur zum Bösen führt, kreuzige ich meinen Stolz und lasse es zu, dass die wahre Demut Gottes in meinem Leben wächst. Ordne mich meinem Herrn, meinem Gott unter. Gebe ihm Recht. Bekenne meine Sünde. Bitte um Vergebung. Ordne mich meinem Nächsten unter. Ich überwinde das Böse mit dem Guten. Ich überwinde mein Drang zu Gewalt durch die Sanftmut Jesu. Ich überwinde den Hass mit Liebe. Ich überwinde die Lüge mit der Wahrheit. Ich überwinde die Selbstsucht mit selbstloser Hingabe. All das sind Dinge, die der Heilige Geist bewirkt und mich dazu ausrüstet und befähigt. Es geht aber um diese Entscheidung, die bei mir liegt. Leg das Böse ab, sei aber begierig nach der unverfälschten Milch, durch die du Kraft gewinnst, genau das zu tun, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Ich überwinde die Habgier mit Freigebigkeit. Ja, da ist eine habgierige Wurzel in mir. Ich gehe dagegen an, ich kreuzige das, indem ich genau deswegen freigebig bin. Ich wisch meinem Fleisch richtig was aus. Ich hau diesem Geiz in mir so richtig eins auf die 12, ne, damit es keinen Raum hat und gebe gerade deswegen. Und ja, es tut mir so richtig weh, aber es ist gut. Spott wird überwunden mit Freundlichkeit. Ja, und die sexuelle Sünde mit Enthaltsamkeit. Oder aber in liebevoller Hingabe in der Ehe. Ich überwinde das Böse mit dem Guten. Und die Anklage, die ich vielleicht gegen mich selber richte, oder die Anklage gegen andere, ich überwinde durch Vergebung und Gnade, die Vergebung und Gnade Gottes in Jesus Christus. Leg das ab. Bosheit, allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Aus Neid haben die Obersten in Israel Jesus zum Tode überliefert. Aus Neid. Das ist das, was Neid bewirkt. Neid kreuzigt den wahren König. So muss der Neid in mir gekreuzigt werden, damit der wahre König regieren kann. Denn in Christus habe ich alles. Wenn du das nicht glaubst, dann hast du noch nicht geschmeckt. Dann hast du noch nicht geschmeckt. Denn Christus erfüllt uns ganz. Und bringt unser Sehnen und Streben nach irgendetwas in dieser Welt zur Ruhe. Wir gehen zu Vers 4 hier. Hier zitiert Petrus jetzt Jesaja. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch selbst auch als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Zu ihm kommend, als Kinder Gottes kommen wir zu Jesus. Es zieht uns zu Jesus. Der Heilige Geist zieht uns zu Jesus. Ja, er zieht uns zu Gott, auch zu Gott dem Vater. Der Heilige Geist ruft in uns, aber Vater. Wir werden zu ihm gezogen, wir kommen zu ihm. Und jetzt stellt uns Petrus Jesus vor. Wer ist denn dieser Jesus? Er stellt uns ihn vor in diesen alttestamentarischen Bildern vom Stein. Zu ihm kommt als zu einem lebendigen Stein. Und damit macht er deutlich, Jesus ist kein Stein in dem Sinne, dass er kalt und unbeweglich ist. Nein, er ist ein lebendiger Stein. Ja, das ist das, was wir nächste Woche feiern werden. Er ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Er ist der lebendige Herr. Aber bleiben wir bei dem Bild des Steins. Ein lebendiger Stein, von Menschen zwar verworfen, und das spielte auf dem Psalm 118 an, eine Weissagung Davids, die er hier weiter unten auch zitiert, in Vers 7. Da zitiert er diesen Vers. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und wisst ihr, das ist so, die Steine wurden gehauen und es wurde für den Eckstein wurde ein besonders gut geeigneter Stein, der eben als Grundlage für die Ecke eines Hauses dienen konnte. Es wurde ein besonderer Stein gesucht, der die Qualitätskriterien erfüllt. Und dann wurden Steine gehauen und dann hat man den Stein sich angeschaut und hat überlegt, kann der zur Ecke dienen? Kann der als Eckstein dienen? Und dann hatten sie diesen Stein und haben gesagt, nee, der nicht, auf die Müllhalde geworfen. Genau das, was sie mit Jesus gemacht haben. Sie haben ihn verworfen. Heute, Palmsonntag, mit Hosianna begrüßt. Hosanna dem Sohn Davids, ja, das ist der König, das ist der Messias. Aber dann, einige Tage später, kreuzigt ihn. Wir wollen nicht, dass dieser über uns König ist. Vanya hat es vorhin gesagt. Es ist nicht eine Frage dessen, wir reden hier nicht über die Bewohner von Jerusalem vor 2000 Jahren, sondern wir reden hier über uns, über dich und über mich, über dein Herz und mein Herz. Petrus sagt es, das ist ein lebendiger Stein. Er ist von Menschen verworfen. Sie haben ihn verworfen. Und dieser gekreuzigte, geschundene Mann am Kreuz, dieser Verworfene, dieser Verachtete, der Verfluchte, gestorben, begraben, aber von Gott auferweckt, lebendig gemacht, bei Gott auserwählt. Ja, er hat gesagt, diesen gekreuzigten, diesen Schwerverbrecher, in den Augen der Menschen ist er ein Schwerverbrecher, aber ich sehe in ihm, das ist mein geliebter Sohn, der sich ganz hingegeben hat für mich. Ich wähle ihn aus, um ihn zum König zu machen, den Gekreuzigten mit der Dornenkrone. Der soll der König sein, der Menschen. Er soll der Retter sein. Alle, die auf ihn schauen und ihm vertrauen, sollen gerettet werden vor dem Gericht. Von Menschen verworfen, bei Gott aber auserwählt. Kostbar. Lasst auch euch selbst als lebendige Steine aufbauen. Wisst ihr, das, was wir über Jesus gelesen haben, das gilt auch für dich und für mich. Vielleicht bist du auch so ein Stein, der unbrauchbar ist, in den Augen der Menschen verworfen. Ein Versager. Einer, der nichts zu bieten hat. Aber in Gottes Augen bist du kostbar. Du bist so wertvoll, weil er hat für dich sein, das Kostbarste, was er hatte, hat er für dich gegeben. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er möchte dir ewiges Leben schenken. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben in Ewigkeit. Du bist so wertvoll. Du bist so kostbar in seinen Augen. Zu ihm kommt, als zu einem lebendigen Stein. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Gott nimmt dich, Gott nimmt mich und baut uns ein in seinen Tempel. Ein lebendiges Haus, erfüllt von seinem Geist, von seiner Liebe, eingefügt in seinen Plan, nicht mein Plan, sondern sein Plan, nicht mein Wille, sondern sein Wille. Und ich habe geschmeckt, dass er gut ist und deswegen vertraue ich ihm. Ein heiliges Priestertum, ja, das ist die neue Oberschicht, wenn du so willst. Und sie zeigt sich darin, wie Jesus gesagt hat, die Mächtigen dieser Welt, ja, sie halten ihre Untergebenen mit Gewalt nieder. Aber so soll es nicht unter euch sein, sagt Jesus. Sondern wer unter euch groß sein will, der sei aller Diener. So bin auch ich nicht gekommen, damit mir gedient wird, sondern dass ich diene und mein Leben gebe als Lösegeld für die vielen Menschen. So ist er für dich und für mich gekommen, hat dir und mir gedient und tut es, gibt sich dir und mir hin. Und so soll es auch unter uns sein. Wir sollen solche Priester, eine solche Priesterschaft sein. Eine solche Elite, wenn du so willst. Darin einander zu lieben, darin alle Menschen diese Kostbarkeit vor Augen zu führen. Jeder Mensch ist wertvoll, Geschwister. Für jeden Menschen gilt das. Für jeden Menschen hat Gott seinen einzigen Sohn gegeben. Für jeden. Für dich. Du bist unendlich wertvoll in seinen Augen. Dein Nachbar ist unheimlich wertvoll in seinen Augen. dein Nächster ist unheimlich wertvoll in seinen Augen. Dein Feind ist unendlich wertvoll in seinen Augen. Um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Ja, was sind das für Opfer? Das ist Lobpreis, Anbetung. Das ist aber auch Dienst und Hingabe am Nächsten. Das ist die Liebe, die durch uns hindurchfließt zum Nächsten. Er ist der auserwählte, kostbare Eckstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und wenn wir jetzt zurückgehen, Jesaja 28, da sagt Gott, Vers 17, über das Königreich Gottes, wenn Jesus regieren wird. Ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Überall da, wo wir leiden an der Ungerechtigkeit dieser Welt, Jesus wird das in Ordnung bringen. Er wird gerecht regieren. Er wird das gut machen. Und jetzt spricht er über die Obersten, die Beherrscher in Jerusalem, die ihren Vertrag mit dem Tod geschlossen haben. Hagel wird die Zuflucht der Lüge hinwegfegen und das Wasser wird das Versteck wegschwemmen und euer Bund mit dem Tod wird aufgehoben werden und euer Vertrag mit dem Scheol wird nicht bestehen bleiben. Wenn die einherflutende Geißel hindurchfährt, dann werdet ihr von ihr zertreten werden. Das ist das, was Jesus im Gleichnis sagt über die Baumeister. Der dumme Baumeister, der sein Haus auf den Sand gebaut hat. Und es kommt ein Sturm über sein Leben hinweg. Und was passiert? Das Haus fällt zusammen. Da ist aber auch ein kluger Baumeister. Der baut sein Haus auf diesen Felsen, auf diesen Stein. Auf Jesus Christus. Und wenn der Sturm kommt, auch in seinem Leben kommt Sturm. Auch in seinem Leben fegt das Unheil über ihn hinweg. Aber das Haus bricht nicht zusammen. Es bleibt stehen. Und Jesus sagt, und das ist die Auslegung des Gleichnisses, ist, wer meine Worte hört und tut, wer es zulässt, dass das Wort Gottes hier reinkommt und das bewirkt, wozu es ausgesandt ist. Wer mir folgt, wer mir vertraut, wer mich als seinen König und Herrn annimmt, und mich so regieren lässt in seinem Leben. Für den wird dieser Sturm, der kommt, nicht zum Verderben sein. Sondern sein Haus wird feststehen. Wenn das Verderben kommt durch Krankheit und Tod in deinem Leben, dein Haus wird feststehen bleiben, weil es gegründet ist auf den Felsen, auf Jesus Christus. Wenn aber nicht, dann bricht alles zusammen. Alles, was wir uns in unserem Leben aufgebaut haben, bricht zusammen. Vor den Augen Gottes, der alles durchleuchtet, alles durchschaut, der wahr und gerecht und heilig ist. Deswegen sagt Gott, bau dein Leben, dein Leben wirklich auf Jesus und auf sein Wort. Nimm du ihn an als seinen Herrn und Retter. Er hat alles für dich vollbracht. Und er will dich leiten in alle Wahrheit. Er will dein Führer im Leben sein und dich zum Ziel führen, zum ewigen Leben, zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. Dann wird es nicht so sein, wie es hier steht. Vers 19, so oft sie hindurchfährt, wird sie euch erfassen, denn morgen für morgen wird sie hindurchfahren bei Tag und bei Nacht. Dann wird es lauter Schrecken sein, die Botschaft verständlich zu machen. Denn das Bett ist zu kurz, um sich auszustrecken und die Decke zu schmal, um sich einzuhüllen. Was für ein unangenehmes Gefühl, eine Nacht in einem zu kurzen Bett zu verbringen oder mit einer zu schmalen Decke. Ah. Denn der Herr wird sich aufmachen wie am Berg Perazim, wie im Tal bei Gibeon wird er toben, um sein Werk zu tun. Wer das nachlesen will, kann nachschlagen in 2. Samuel 5, Vers 20 und Josua 10, Vers 10. Das sind Siege Gottes im Leben des Volkes Israel. Sie wussten darum. David, Josua, sie haben gesiegt. Gott hat durch sie Sieg geschenkt. Aber hier sagt Jesaja, es ist ein befremdendes Werk. Gott tut hier ein Werk, was anders ist. Und da geht es um das Gericht über das Volk Gottes, was kommt durch die Assyrer. Und seine Arbeit zu verrichten, seltsam ist seine Arbeit. Und nun treibt nicht Spott, damit eure Fesseln nicht fester gemacht werden. Denn ich habe von fest beschlossener Vernichtung gehört durch den Herrn der Heerscharen über die ganze Erde. Gott ringt hier mit den Spöttern, mit den harten Herzen. Lasst es nicht zu, dass es hart bleibt. Wenn du ein Ohr hast zu hören, höre. Nimm es an. Lass dich bewegen, dem Wort Gottes zu folgen. Leg das alte, böse Leben ab. Lass doch den Geist Gottes in dir regieren. Denn er ist der kostbare Eckstein. Durch den wirst du Rettung und Heil in Ewigkeit erfahren. Und du brauchst nichts mehr zu fürchten. Du kannst in die Zukunft gehen, egal was kommen mag. In dein persönliches Leben, Krankheit, Tod. Oder was über diese Welt auch noch kommen mag. Du brauchst nichts zu fürchten, denn du bist in der Hand des Herrn der Herren, des Königs der Könige. Du bist sicher, du bist geborgen. Jesus, wir danken dir, dass du dein Leben für uns eingesetzt hast. Dass wir dein sein dürfen. Und du bist der beste König, das bekennen wir. Du bist der beste Herr. Herr, wir haben geschmeckt, dass du gütig bist. Wir wollen uns ausstrecken. Wir wollen, ja, wie neugeborene Kinder, wollen wir nach der vernünftigen, der guten, der wahren Milch schreien, nach deinem Wort. Wollen wir uns ausstrecken, wollen uns öffnen dafür, dass dein Wort auch das bewirkt in uns. Ja, wozu du es gesandt hast, Herr, du hast es uns zum Heil gesandt, nicht zum Verderben. Jesus, das Wort Gottes selbst, sagt, ich bin nicht gekommen, um zu verurteilen, um zu verdammen, sondern um zu retten. Wir danken dir, dass wir durch dieses Wort zur Rettung hinwachsen, Herr. So beten wir, dass dieses Wort, was wir gehört haben, was wir gelesen haben, das, was zu uns gesprochen, wo du zu uns gesprochen hast, dass es wirklich, ja, in unserem Herzen hineinkommt und dort Wurzeln schlägt und Frucht bringt, Herr. Amen.